HR2 Kultur. Lebenswert.
Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Streiten Sie eigentlich gerne? Ich vermute, die meisten werden jetzt spontan eher mit Nein antworten oder wenigstens nur, wenn es sein muss. Denn normalerweise gehen wir dem Streit ja eher aus dem Weg. Streit mit den Nachbarn, Konflikte unter Arbeitskollegen, Krach in der Familie. Das kann einem das Leben ganz schön versauern. Streiten ist anstrengend. Normalerweise lieben wir es harmonisch. Wir wollen in Frieden leben, im Frieden mit uns selbst und mit anderen. Und wir tun ja oft eine ganze Menge dafür, dass es harmonisch zugeht. Da schlucken wir schon mal den einen oder anderen Widerspruch runter, verkneifen uns die bissige Pointe, weil wir wissen, wir ernten beim Gegenüber nur Unverständnis oder gar Zorn. Harmonie, das steht für innere Balance und Ausgeglichenheit, eigentlich ein erstrebenswerter Zustand. Allerdings, die Harmonie hat auch Schattenseiten. Davon ist jedenfalls der Psychologe Louis Schützenhöfer aus dem österreichischen Graz überzeugt. Denn unsere Sehnsucht nach Harmonie macht bequem, macht nachgiebig und anpassungsbereit. Harmonie bedeutet Stillstand, Langeweile und das Ende inneren Wachstums. Deshalb statt Harmonie besser Dissonanz. Lieber mal unbequeme Widersprüche aushalten, ruhig mal einen Streit wagen, Konflikte austragen, statt sie unter den Teppich zu kehren, um des lieben Friedens willen. Denn Dissonanz wiederum ist verbunden mit Sehnsucht nach Veränderung, mit Neugierde und mit Tatendrang. Louis Schützenhöfer spricht deshalb von der Harmoniefalle und sagt, nur Dissonanz bringt uns weiter. Genau das richtige Thema eigentlich für den Tag der deutschen Einheit, finde ich. Wie viel Harmonie, wie viel Einigkeit muss eigentlich sein? Woher kommt unsere Sehnsucht nach Harmonie und wann tappen wir in die Harmoniefalle? Wie können wir Konflikte produktiv austragen? Streiten wir nicht viel zu viel? Was brauchen wir, um konfliktfähiger zu werden? Und sind Frauen harmoniebedürftiger als Männer? Louis Schützenhöfer ist heute unser Gast in der Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag. Und mit ihm wollen wir diskutieren über unser Harmoniebedürfnis und die produktive Seite des Streits, über innere Ausgeglichenheit und gesellschaftliche Streitkultur, über Stillstand und Aufbruch. Sind wir harmoniesüchtig, nur Dissonanz bringt uns weiter? Das ist unser Thema heute in der Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag. Eine Sendung, in der Sie zum Mitmachen aufgefordert sind. Sie können sich beteiligen, Sie können sich einmischen in das Gespräch mit Ihren Lebenserfahrungen, mit Ihren Fragen, mit Ihrer Meinung. Was denken Sie über die von mir gerade so skizzierte Harmoniefalle und den Wert der Dissonanz? Sie können uns anrufen, können auch direkt mit Louis Schützenhöfer ins Gespräch kommen. Unsere Telefonnummer 069 für Frankfurt, dann 155-6126. Rufen Sie uns an, diskutieren Sie mit uns. Die Telefonnummer 069-155-6126. Und ja, ich bin mal ganz gespannt, wie harmonisch oder dissonant das wird. Nur Dissonanz bringt uns weiter. Das ist der Untertitel des neuen Buches von unserem Studiogast Louis Schützenhöfer über die Harmoniefalle. HR2 Kultur ist hier am Tag der deutschen Einheit. Hören Sie die Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag. Unsere Sehnsucht nach Harmonie ist unser Thema heute und die These steht im Raum, nur Dissonanz bringt uns weiter. Das sagt jedenfalls Louis Schützenhöfer, ist Psychologe aus Graz. Von ihm ist kürzlich ein Buch erschienen über die Harmoniefalle. Heute ist er zu Gast hier im Studio von HR2 Kultur. Er ist mein und Ihr Gesprächspartner. Schönen guten Tag, Herr Schützenhöfer.
Guten Tag.
Wie ist das Harmoniefalle? Das ist ja durchaus ein steiles Wort. Üblicherweise, denke ich, haben wir ja eher ein positives Verhältnis zur Harmonie. Muss man tatsächlich vor dieser Falle warnen?
Ja, muss man schon. Ich möchte aber gleich sagen, ich möchte niemanden die Harmonie vermiesen. Harmonie ist ein wunderbarer Zustand, wir kennen das alle. Es ist das Gefühl des Angekommenseins, es passt alles. Man ist mit sich und der Umwelt im Reinen. Aber das bringt ja nicht weiter. Um weiterzukommen, um sich persönlich zu entwickeln, um auch die Gesellschaft dazu zu bringen, sich weiterzuentwickeln, braucht es Dissonanz.
Also es geht um dieses persönliche Wachstum, für den Einzelnen, aber auch für eine Gruppe oder die Gesellschaft. Ich will an dieser Stelle zunächst nochmal daran erinnern, die Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag ist eine Sendung, an Sie, die Hörer und Hörerinnen von HR2 Kultur, sich beteiligen können, sich einmischen können in unser Gespräch hier im Studio. Uns interessiert, wie wichtig ist Ihnen Harmonie, die äußere Harmonie mit anderen, aber auch so der innere Einklang mit sich selbst. Wir werden darüber gleich noch sprechen, wie wichtig ist Ihnen Harmonie und haben Sie das schon mal erlebt oder erfahren, dass Dissonanz ein Konflikt vielleicht Sie weitergebracht hat? Rufen Sie uns an, berichten Sie von Ihren Erfahrungen. Unsere Telefonnummer 069 für Frankfurt und dann 155-6126. 069-155-6126. Louis Schützenhöfer, unser Gast im Studio heute. Herr Schützenhöfer, sind Sie denn so ein streitbarer Mensch, der sich vielleicht geärgert hat, dass alles so friedlich ist und Sie haben gesagt, da muss ich mal so ein bisschen die Suppe versalzen?
Naja, so ganz bequem bin ich nicht. Das muss ich schon sagen. Ich bin eher streitbar, aber natürlich genieße ich es, wenn ich in einem harmonischen Zustand bin. Aber es gibt auch trügerische Harmonie. Das heißt, man glaubt, es ist alles in Ordnung, man macht sich das gern selber vor. Und in Wahrheit weiß man gar nicht, was die Psyche bereits an Anstrengungen unternimmt, um dieses trügerische Harmoniegefühl zuzulassen.
Fragen wir nochmal, was steckt denn drin in diesem Wort Harmonie? Was ist gemeint?
Na, ich möchte mal trennen zwischen der inneren Harmonie und der äußeren Harmonie, also der Harmonie mit meinem Umfeld. Und starten wir mit der inneren Harmonie. Es ist so, dass man annehmen muss, dass ständig in unserem Gehirn Harmonisierungsprozesse laufen, die bewirken, dass meine Einstellungen, Meinungen, Überzeugungen und auch mein Verhalten zueinander passen. Und auf irgendeine geheimnisvolle Weise funktioniert das. Man billigt anderen Menschen automatisch gewisse Gedanken, aber auch gewisses Verhalten zu, wenn man ihn kennt. Es passt alles miteinander. Und das ist ja auch ganz gut so, denn wenn das nicht so wäre, dann könnten wir mit dem Mitmenschen ja gar nichts anfangen. Ein Mitmensch muss ja berechenbar sein. Ich muss ja wissen, kann ich mich auf das verlassen, was er sagt und so weiter. Und in unserer Gesellschaft werden solche berechenbare, geradlinige, stromlinienförmige Menschen sehr geschätzt als Kinder von den Eltern oder in der Schule, als Mitarbeiter, als Bürger, als Konsumenten etc. Nur für den Einzelnen kann das unter Umständen unangenehme Begleiterscheinungen haben, denn wenn ich immer darauf reduziert werde, was schon immer in mir war, wie soll ich denn mich bitte weiterentwickeln, wie soll ich denn lernen? Lernen bedeutet, Fremdes aufzunehmen. Sonst ist Lernen nicht möglich. Etwas, was mir bisher unverständlich war, fremd war und so weiter, in mich selber zu integrieren. Das ist für die persönliche Entwicklung wahnsinnig wichtig. Nur unsere Mitmenschen hindern uns oft daran, weil sie ständig mit dieser Erwartung herankommen. Aber Georg, aber Hans, das hast du doch noch nie so gemacht.
Das war noch nie so. Richtig. Ja. Aber jetzt, also das sind die sozusagen unsere Gegenüber, die von uns erwarten, dass wir uns entsprechend verlässlich, so wie es immer war, verhalten. Aber Sie haben eben auch davon gesprochen, dass wir selber, also unsere Psyche, quasi die Dinge harmonisiert, dass da so Harmonisierungsprogramme ablaufen. Und was kann ich darunter verstehen?
Ja, es ist zweifellos so, dass diese Prozesse im Hirn automatisch ablaufen. Und man merkt das sehr deutlich daran, wie wir Meinungen bilden. Wenn man jemand fragt, wie bildest du eine Meinung, dann wird er sagen, ja, ganz einfach, ich schaue mir die Fakten an, ich analysiere das, ich hole mir verschiedene Informationen etc. Und dann komme ich zu meiner Meinung. Klingt gut, ist nur falsch. Denn es funktioniert genau umgekehrt. Es stellt sich sofort eine Meinung ein und die Fakten, die werden dann an diese Meinung angepasst und wenn sie nicht dazu passen, dann müssen sie leider vernachlässigt werden. Ich habe einen Satz von einem deutschen Comedian aufgeschnappt, der gesagt hat, ich habe eine Meinung zu Dingen, die ich gar nicht kenne. Ja, genauso ist das. Die Meinung, wie gesagt, ist gleich da, die Fakten kommen dann später. Das bedeutet, die Meinung wird durch automatisch ablaufende Prozesse...
Also die laufen unbewusst, diese
Prozesse. Diese Prozesse laufen unbewusst. Da kann man sich gewissermaßen kaum dagegen wehren. Man müsste sehr viel Energie aufwenden, um zu sagen, Moment, dazu habe ich mir noch keine Meinung gebildet. Warte mal, ich muss mich erst informieren. Aber nein, es funktioniert in aller Regel umgekehrt. Ich habe gleich eine Meinung und suche dann in meinem Gehirn, wie könnte ich diese Meinung begründen. Denn es kommt ja in der Diskussion schlecht an, wenn ich sage, ja, ich habe diese Meinung, aber wie ich dazu gekommen bin, das weiß ich leider nicht.
Was wäre denn die Schattenseite dann, also das Problem? Normalerweise haben wir ja das Gefühl, wir kommen ganz gut durch, zum Beispiel mit so einer Meinung, die wir uns wie auch immer gebildet haben.
Ja, natürlich haben wir das Gefühl, damit gut durchzukommen, denn mit unseren Meinungen schaffen wir uns unsere Realität. Und diese Realität hat im Extremfall mit der tatsächlichen Realität nur wenig zu tun, weil wir eben über die Fähigkeit verfügen, durch selektive Wahrnehmung, durch Manipulation der Erinnerung und so weiter, die äußere Welt an unsere Welt anzupassen und nicht umgekehrt.
Das heißt, es könnte sogar sein, dass wir aufgrund dieser Harmonisierungsprozesse zu einer Meinung kommen, die mit den objektiven Tatsachen gar nicht zurande kommt, wo auch letztlich eine falsche Weltwahrnehmung dahinter steckt?
Das ist sogar der Regelfall.
Das ist natürlich erschütternd.
Ja,
wir haben über alles gut nachgedacht.
Ist Mensch.
Ja. Deswegen auch der Begriff Harmoniefalle, weil man sozusagen unbewusst da reintappen kann.
Ja, natürlich.
Kann man sie denn erkennen, diese Falle, oder wahrnehmen, wann ich so einer in der Gefahr stehe, da hineinzutappen?
Das ist aus dem Grund sehr schwer, weil diese Prozesse automatisch ablaufen und man muss wirklich sich dagegen stemmen, das nicht zuzulassen. Eben zum Beispiel zu sagen, ich stelle die Meinung hintan. Oder was sagst du eigentlich zu der und der Person? Zu sagen, ich weiß es noch nicht, ich kenne sie noch nicht. Die Regel ist aber, wie Untersuchungen zeigen, wir wissen oder wir meinen zu wissen, wie eine Person ist, wenn wir ungefähr 10 Sekunden ein Foto von ihr angesehen haben. Das ist die betrübliche Realität. Das heißt,
ist ja auch oft so, wenn wir jemanden begegnen, wir schätzen ihn sehr schnell ein, ob er uns sympathisch ist.
Sofort. Offensichtlich ist das ein evolutionäres Überbleibsel, wo es wichtig war, sofort zu erkennen, Freund oder Feind. Aber ehrlich gesagt, das brauche ich im normalen Umgang unter uns ja nicht sofort zu wissen. Da hätte ich Zeit, da kann ich sagen, okay, ich gebe dir mal die Chance, dich so darzustellen, wie du bist und nicht, ich weiß schon, wie du bist.
Zeit für den zweiten oder dritten Blick. Nun sagen Sie, Herr Schützenhöfer, Dissonanz bringt uns weiter. Was bedeutet das dann?
Dissonanz bedeutet eben, dass wir zum Beispiel Widersprüche auch in uns haben. Es ist ganz wichtig aus meiner Sicht für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, dass sie auch widersprüchlich ist und nicht alles so wunderbar passt. Dass wir auch überraschend sein können, dass wir auch Fremdes zulassen können für uns. Und mit dieser Sicht werden wir dann auch eher in der Lage, Fremdes in unserer Umgebung zuzulassen. Ich meine damit den Mut, bunter zu sein, und ich meine damit den Mut, neugierig zu sein.
Und wie kann man das, muss man das lernen, muss man das üben, wie macht man sich das klar? Wie kommt man raus aus diesen unbewussten Harmonisierungsprozessen?
Naja, man muss aus meiner Überzeugung wachsam sein. Auch Harmoniezustände hinterfragen. Sich auch zu sagen, ja, so erscheint das. Es könnte aber auch ganz anders sein. Das ständig so zu betrachten, ist wichtig. Und es ist auch wichtig, Dissonanzen anzusprechen. wenn man sie entdeckt hat. Denn die Regel ist ja doch die, dass wir Dissonanzen nicht ansprechen, weil wir Angst haben, den harmonischen Zustand zu verlieren, weil wir Angst haben vor den Konsequenzen. Ein Beispiel: in einer Partnerschaft, er oder natürlich auch sie hat das Gefühl, eigentlich funktioniert es nicht mehr so richtig. Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Aber man spricht es dann doch nicht an, weil man möchte diesen Zustand nicht stören. Und Dissonanzen anzusprechen bedeutet Risiko. Mhm. Denn ich könnte sagen, du, liebe Veronika, irgendwie habe ich das Gefühl, es funktioniert bei uns nicht mehr so richtig. Und es ist möglich, dass sie dann sagt, ja, das glaube ich auch. Wir müssten einmal den Gedanken an eine Trennung zulassen. Das schafft Angst. Aber manchmal ist ja die Trennung das bessere Mittel, um einen neuen Zustand der Harmonie herzustellen und nicht bei dieser trügerischen Harmonie zu bleiben.
Ich wollte gerade sagen, ich kann ja manchmal ein Risiko eher eingehen, wenn es, sagen wir, ein Versprechen oder eine Verheißung gibt, was mich dann erwartet.
Naja, aber die Zukunft lässt sich nicht so voraussagen. Es ist nur so, dass ich das Gefühl habe, viele Menschen leben nach dem Prinzip, das bekannte Unglück ist mir lieber als ein unbekanntes, vielleicht erreichbares Glück.
Aber Sie sagen, wir können uns auf jeden Fall dann weiterentwickeln.
Absolut.
Wie wir das genau machen können, auch gerade, wir haben jetzt mehr über die innere Harmonie gesprochen, was das auch im Verhältnis mit anderen in Beziehung bedeutet, wie wir falsche Harmonien unseren nach außen hin vermeiden, darüber sprechen wir gleich weiter. Unser Thema heute in der Sendung Lebenswert, Gespräch am Feiertag in HR2 Kultur, heißt: Harmonie ist schön und gut, aber sie kann zu innerem Stillstand und Langeweile führen. Nur Dissonanz bringt uns weiter. Wie sind Ihre Erfahrungen? Was denken Sie darüber? Sie sind eingeladen, sich zu beteiligen an diesen Gesprächen. Rufen Sie uns an, berichten Sie von Ihren Erfahrungen mit Harmonie oder Konflikt, mit innerer Übereinstimmung oder Dissonanz. Unsere Telefonnummer ist in Frankfurt die 069 155 6126, 069 155 6126. Unter dieser Nummer erreichen Sie uns hier im Studio und können auch mit Luis Schützenhöfer direkt ins Gespräch kommen. Wie wichtig ist Ihnen ein harmonisches Lebensgefühl oder kennen Sie diese Erfahrung, dass Dissonanz Sie tatsächlich weiterbringt? Sie hören HR2 Kultur in der Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Sprechen wir heute über die Harmoniefalle. Die beschreibt der österreichische Psychologe Luis Schützenhöfer in seinem gleichnamigen Buch. Und er sagt, nur Dissonanz bringt uns weiter. Wenn Sie sich beteiligen wollen an diesem Gespräch mit Ihren Fragen, mit Ihren Lebenserfahrungen, dann rufen Sie uns an. Unsere Telefonnummer 069 für Frankfurt und dann direkt im Studio 155 6126, 069 155 6126. Luis Schützenhöfer ist heute zu Gast im Studio hier bei HR2 Kultur. Schützenhöfer, wir haben ja zunächst ein bisschen über die innere Harmonie gesprochen, also das beschrieben, dass wir einfach auch mit uns selbst im Reinen sein wollen, im Einklang mit uns selbst. Diese Sehnsucht nach Harmonie hat natürlich eine äußere Seite, die kennen wir natürlich vielleicht sogar noch besser als die innere Harmonie mit anderen Menschen. Sie sagen, da laufen eben ganz ähnliche Prozesse ab, dass wir im Grunde diese Beziehung harmonisieren, Konflikte vielleicht unter den Teppich kehren?
Ja, ich glaube, das ist ein Grundanliegen. Man sagt in der Psychologie, dieses Streben nach Harmonie ist ein Grundmotiv. Mhm. Wir wollen im Einklang mit unserer Umgebung sein.
Das heißt, es ist ein sehr starkes inneres Bedürfnis für uns.
Ja. Mhm. Und das führt auch dazu, dass wir bereit sind, um diese Harmonie willen gewissermaßen gegen uns selbst zu arbeiten. Mhm. Vermessen das klingt. Wir brauchen von unserer Umgebung dieses Gefühl der Anerkennung, der Bestätigung, etwas, was wir uns selber nicht geben können. Und um das zu erreichen, sind wir bereit, zum Beispiel unsere Meinung der Mehrheit der Menschen, die uns umgibt, anzupassen. Es gibt da psychologische Untersuchungen, die das bestätigen und die eigentlich erschütternd sind, dass Menschen sich wirklich ein X für ein U vormachen lassen, nur weil die anderen dieser Meinung sind.
Können Sie uns das noch mal so schildern? Sie haben ja für Ihr Buch eine ganze Reihe solcher Studien ausgewählt.
Ja, es gibt zum Beispiel eine relativ alte Untersuchung von Salomon Ash, einem amerikanischen Psychologen. Der hat Versuchspersonen angeheuert und hat sie in einen Raum gebracht, wo schon mehrere Personen gesessen sind, und hat ihnen dann kinderleichte Aufgaben gestellt. Sie mussten abschätzen, mit welcher verschieden langen Linien eine Referenzlinie zusammenpasst. Und es war ganz eindeutig. Man hat es auch vorher getestet. Fünfjährige haben das zusammengebracht. Tatsächlich war es so, dass der Test ist dann so abgelaufen, dass zunächst die erste Person gefragt worden ist, welches ist es, A oder B? Und die haben alle gesagt A, und es war eindeutig die falsche Antwort, B wäre richtig gewesen. Aber weil fünf schon vorher A gesagt haben, haben ein Großteil der Versuchspersonen dann gesagt B. Denn der Trick war, dass diese anderen Personen gedürkt waren. Mhm. Das waren Kollaborateure, ja, mit dem Versuchsleiter. Das heißt, wir sind bereit, unsere Wahrnehmung zu opfern, unsere Überzeugung zu opfern, nur weil die anderen anderer Meinung sind. Und das ist gefährlich, weil wir brauchen ja in einer Gesellschaft, gerade in der heutigen Zeit, wir brauchen Menschen, die sich auf ihre Wahrnehmung, auf ihre Expertise, auf ihre Überzeugung verlassen und nicht sich so leicht von anderen beeinflussen lassen. Das Motiv dafür ist, wie schon gesagt, wir wollen Anerkennung und Bestätigung, und wir haben Angst vor Isolation. Wir möchten nicht allein dastehen. Das scheint so ein evolutionäres Überbleibsel zu sein, eine Urangst, um Gottes Willen, ich könnte allein gelassen werden. Und das war früher einmal ein Todesurteil, wenn man nicht mehr in der Jagdgemeinschaft war. Aber heute, eigentlich ist es das auch heute noch.
Aber es ist ja eigenartig, dass Sie sagen, das sind eben ganz starke psychologische Motive. Denen sind wir ja dann fast so ein bisschen ausgeliefert. Die laufen unbewusst. Jeder der Probanden wird wahrscheinlich gewusst haben, er sagt jetzt aus seiner Sicht eigentlich die falsche Antwort. Das heißt, die Frage ist immer, was kann man eigentlich dagegen tun, wenn diese inneren Mechanismen so stark sind?
Es ist ganz schwer, etwas dagegen zu tun, und es hängt sehr stark mit dem Selbstbewusstsein einer Person zusammen. Selbstbewusste, die pfeifen im Extremfall auf die Anerkennung durch andere und die Bestätigung, die sagen, nein, ich habe das so gesehen und so wird es schon sein. Weniger selbstbewusste Personen tendieren dazu, es hat sogar bei den nachfolgenden Befragungen Personen gegeben, die gesagt haben, ja, mit mir stimmt irgendetwas nicht. Ich glaube, ich muss einmal zum Augenarzt gehen oder so. Das heißt, solche
Personen...
Man stellt
sich selber ganz in Frage.
Sie suchen den Fehler bei sich selber und denken nicht daran, die anderen können sich geirrt haben. Und glauben Sie mir, es ist sehr oft so, dass die Mehrheit sich irrt. Aber es fällt uns schwer, dagegen etwas zu unternehmen. Es ist ja schon unangenehm, wenn wir unsere Meinung verteidigen müssen, sondern wir haben es gern, wenn alle sagen, ja, du hast ja so recht, ja, fein und so weiter. Das haben wir gern, aber das kann ins Verderben führen.
Was würde dann Dissonanz bedeuten in so einer Situation?
Das würde Dissonanz bedeuten. Mhm. Und das Aushalten von Dissonanz gehört zu den schwierigsten Dingen, die ein Mensch auszuhalten hat. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Arbeitsplatz, Sie kommen in der Früh dorthin und alle dort an diesem Arbeitsplatz, alle im Büro, alle im Labor, haben eine andere Meinung als Sie, zum Beispiel in der Frage Gleichberechtigung der Geschlechter oder aktuell Flüchtlingsfrage. Jeden Tag dem ausgesetzt zu sein, Das schadet ihrer Gesundheit.
Ganz genau. Aber gerade wenn wir zum Beispiel mal so bei der Situation Arbeitsplatz oder Gruppen, die auch miteinander was bewerkstelligen wollen, bleibt. Man würde ja sagen, nur Dissonanz bringt uns weiter. Das heißt, es müsste eigentlich eine Gruppe sein, die Konflikte austrägt, damit sie gemeinsam weiterkommen. Aber wo ist dieser Punkt, wo das zu viel wird, wo das umkippt in eine Situation, die mir dann auch nicht gut tut?
Das ist zweifellos richtig. Nur das Gegengewicht zum Austragen von Konflikten kann auch vernünftigerweise Toleranz sein. Mhm. Das heißt, gleichmachen, dass alle gleiche Meinung haben, das ist nicht erstrebenswert. Zum Beispiel, was eine kreative Gruppe anlangt, da hat sich herausgestellt, wenn sie unterschiedlicher Auffassung sind, dann fördert das den Prozess die Qualität der Arbeitsergebnisse.
Toleranz haben Sie gerade gesagt, Herr Schützenhöfer. Das würde ja heißen, die Konflikte, die unterschiedlichen Meinungen sind offen, sind bekannt. Also sie liegen sozusagen auf dem Tisch, werden nicht unter den Teppich gekehrt, aber man kann damit umgehen.
Es ist anspruchsvoll, aber wir kommen im Leben um das sorgsame Abwägen zwischen Akzeptieren und Auflehnen, zwischen Toleranz und Dissonanzen ansprechen, nicht herum. Mhm. Wenn Sie sich eine Partnerin oder einen Partner vorstellen, der sich über jede Kleinigkeit aufregt und das immer diskutieren möchte, solche Beziehungen halten nicht lang. Mhm. Man muss auch tolerant sein, muss sagen, okay, ich halte das aus. Aber man muss auch bereit sein, wenn es schwerwiegende Differenzen gibt, zu sagen, darüber müssen wir reden.
Wenn wir gesellschaftlich reden, dann müsste man das heißen, wir brauchen mehr Zivilcourage, mehr Ungehorsam?
Ja, ja. Das würden wir brauchen. Wir sind zu sehr bereit, uns Mehrheiten, Autoritäten etc. anzupassen.
Dann gibt es aber viele Menschen, die sagen, eigentlich wird schon viel zu viel gestritten, die Leute trennen sich viel zu schnell. Können Sie das nachempfinden?
Ich würde sagen, es wird viel und viel falsch gestritten. Denn ein Streit kann ja nicht fruchtbar sein, wenn ich nur möchte, das Gegenüber von meiner Meinung zu überzeugen. Mhm. Sondern ich muss ja zuhören, ich muss schauen, was kommt denn von der anderen Seite. Nur dann kann ich mich ja auch persönlich weiterentwickeln. Ich soll ja nach dem Streit ein anderer Mensch sein, als ich vorher war.
Das heißt, wir müssen das Streiten lernen, konfliktfähig werden. Wann können Sie so sagen wir mal, Bedingungen oder Rahmen nennen, wann Dissonanz tatsächlich weiterbringt und wann sie schädlich ist?
Grundsätzlich ist Dissonanz immer eine Voraussetzung dafür, dass etwas weitergeht. Mhm. Denn Harmonie bedeutet, ich bleibe auf meinen Überzeugungen stehen. Und Harmonie bedeutet auch, ich umgebe mich mit den Freunden, die genau zu meinen Meinungen passen. Was soll sich da weiterentwickeln?
Das ist Stillstand.
Das ist Stillstand.
Und die Dissonanz würde mich raus, aber manchmal auch aus der Gruppe rausbringen.
Ja, mhm. Ja. Es ist manchmal wichtig und richtig, sich auch aus einer Gruppe zu entfernen, weil sie mich nicht weiterbringt.
Sie schreiben in Ihrem Buch, das kann sogar, wenn jemand zum Beispiel in einem familiären Kontext Lernerfahrung macht, sich verändert, auch Grundbruch mit familiären Beziehungen bedeuten.
Es muss nicht unbedingt der Bruch sein, aber es muss das Weggehen sein, das Sich-Entfernen sein, meiner Überzeugung nach. Dieser Aufbruch, der bleibt ja Kindern nicht oder eben erwachsenen Kindern nicht erspart, aber man kann ja trotzdem Weihnachten gemeinsam feiern, Besuche abstatten, sich um Dinge kümmern. Also das ist ja davon nicht ausgeschlossen.
Kein radikaler, aber das Maß finden, wie das gehen kann, darüber können wir heute sprechen in der Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag, der Österreichische Psychologe Louis Schützenhöfer ist unser Gast. Er hat ein Buch geschrieben über die Harmoniefalle und sagt, nur Differenz bringt uns weiter. Und wir sind natürlich gespannt, wie Sie das einschätzen, die Hörerinnen und Hörer von HR2 Kultur. Wie wichtig ist Ihnen Harmonie, Harmonie mit anderen, aber auch so das mit sich selbst im Einklang sein? Und haben Sie schon die Erfahrung gemacht, dass Dissonanz Sie weitergebracht hat? Rufen Sie uns an, mischen Sie sich ein in unser Gespräch. Die Telefonnummer ist die 069 155 6126. Da kommen Sie mit uns ins Gespräch. 069 155 6126. Ja, just in time, schauen wir mal auf die Uhr. Es ist 17:15, 17.45 Uhr. Sie hören HR2 Kultur mit der Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Heute am Tag der Deutschen Einheit reden wir über Harmonie und Dissonanz, über die Harmoniefalle, wie sie der österreichische Psychologe Louis Schützenhöfer bezeichnet. Und die Frage, wie viel Dissonanz uns weiterbringt. Bei dieser Sendung können Sie sich mit einschalten, wenn Sie uns anrufen. Die Telefonnummer ist die 069 155 6126. 069 155 6126. Und diese Nummer hat gewählt der Herr Sohn. Schönen guten Abend, Herr Sohn.
Guten Abend, Herr Bauer-Ochsel. Guten Abend, Herr Schützenhöfer.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Die Harmoniefalle hat Sie inspiriert, sich zu melden. Was möchten Sie gerne beitragen?
Also ich von Anfang an mal eins, ich finde den Ansatz, nur Dissonanz bringt uns weiter oder Dissonanz bringt uns weiter, finde ich sehr gefährlich. Und zwar aus folgendem Grund. Bei meinen Eltern gab es fast alles außer Mord. Und deshalb habe ich dann in meinem späteren Leben natürlich auf Harmonie gesetzt. Logischerweise, das war so. Und ich finde, dass die Dissonanz bringt uns weiter, kann auch sehr gefährlich werden, weil es dann zu Konfrontationen kommen kann, die manchmal nicht so schön sind.
Das heißt, Sie haben sozusagen eher die destruktive Seite von Dissonanz und Konflikt erlebt.
Ja.
Herr Schützenhöfer, wie würden Sie darauf reagieren?
Sie sprechen an, dass in Ihrem Fall die Dissonanz eher Gefahren beinhaltet. Ich möchte Ihnen eine andere Seite dieser Situation aufzeigen. Eine Frage, Herr Sohn, leben Sie derzeit in einer Beziehung?
Meine Partnerin ist vor ein paar Jahren gestorben. Aber ich habe in einer Beziehung gelebt und die war sehr, sehr gut.
Darf ich das trotzdem ansprechen?
Natürlich, gerne.
Zweifellos haben Sie ein sehr schlechtes Lernmodell bekommen von Ihren Eltern.
Richtig, ja.
Denn wie mir scheint, waren diese Auseinandersetzungen, die es gegeben hat, nicht darauf gerichtet, die Situation zu verbessern und in einen neuen Zustand der Harmonie zu kommen, sondern um sich gegenseitig zu verletzen.
Richtig.
Das ist sehr, sehr, sehr bedauerlich, weil Sie klarerweise ein Leben lang auch darunter zu leiden haben. Und es ist verständlich, dass Sie jetzt sagen, okay, für mich gibt es nur eins, ich möchte Harmonie. Aber wenn Sie ein so starkes Bedürfnis nach Harmonie haben in einer Beziehung, dann muss die Partnerin sehr viel Reife aufbringen, um das nicht auszunützen. Denn wer harmoniesüchtig ist, ist leicht ausnützbar, denn der braucht mich mehr, als ich ihn brauche. Und ich hoffe, dass das bei Ihnen besser gelaufen ist. Und es ist auch so, dass die Partnerin einen Widerpart braucht. Sie muss ja wissen, wie sie dran ist. Und wenn sie sich harmoniebedürftig geben, dann belasten sie auch dadurch die Beziehung. Denn dann muss ihre Partnerin auf ihre Harmoniebedürftigkeit ständig Rücksicht nehmen. Und das ist auch nicht gut.
Ich habe ja die ganze Zeit Ihre Sendung verfolgt. Ich finde, was Sie sagen, durchaus richtig, ja. Und es ging mal um ein Gutachten und da hat ein Diplompsychologe und so weiter, Diplompsychologe, Diplomsoziologe, ein Gutachten erstellen müssen und der hat geschrieben, der Herr Sohn scheitert manchmal an seinem eigenen Anspruch.
Ja.
Und das ist mir schon bewusst, aber es hat all die Jahre bis zu ihrem Tod aufgrund von Krebs wunderbar funktioniert. Ja, und deswegen, vielleicht war ich auch ein bisschen voreilig, indem ich gesagt habe, ich finde diesen Ansatz, Dissonanz bringt uns weiter, als ich gesagt habe, ich halte den für gefährlich. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu weit gegangen mit der Meinung. Das kann sein, weiß ich jetzt nicht.
Nein, ich denke, das ist ja ein guter Hinweis, dass Sie, das ist ja durchaus, habe ich ja auch am Anfang gesagt, ein steiler Satz. Und ich glaube, Herr Schützenhöfer, Sie meinen damit nicht andauernden Kriegszustand, also in Beziehung oder auch in mir selbst. Ne?
Nein, das Ansprechen von Dissonanzen muss ja ein Ziel haben. Ich muss ja die wirkliche Absicht haben, dass daraus ein besserer Zustand entsteht. Wenn das nicht der Fall ist, ständiges Gezeter, dann bringt das nichts.
Kann man sagen, es geht darum, im Grunde die Harmonie zu riskieren, indem ich eine Dissonanz anspreche, aber im Grunde, um dann weiterzukommen zu einem wieder neuen harmonischen Zustand?
Genau das ist es. Zunächst möglicherweise Harmonie, dann Dissonanz, aber das Ansprechen der Dissonanz mit dem Ziel, in einen neuen Zustand der Harmonie zu kommen.
Herr Sohn, können Sie damit ein bisschen was anfangen?
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Gut, Herr Schützenhöfer, Herr Bauer-Ochse, vielen Dank.
Ja, Herr Sohn, ich danke Ihnen für den Anruf. Bleiben Sie uns weiter treu bei dieser Sendung.
Aber
Lebenswert,
danke,
Gespräche
danke.
In H2 Kultur. Angerufen hat uns auch Frau Häusler. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend an Sie beide.
Ja,
guten Abend.
Freue mich, dass Sie angerufen haben. Was möchten Sie beitragen?
Ja, ich möchte gerne was beitragen und habe vielleicht auch dann noch eine Frage am Schluss. Also ganz kurz, ich war in meiner Kindheit, hatte ich das Problem, dass meine Eltern es nicht geschafft haben, konstruktiv zu streiten. Sie haben sich angeschrien und dann mindestens einen Tag nicht geredet miteinander. Und dazu muss ich sagen, ich bin blind, das heißt also, ich musste dann erlauschen, wer kommt jetzt rein, wer schleicht durch die Wohnung und das war, kurz gesagt, die Hölle für mich. Und dann bin jetzt 57 Jahre alt, im Laufe der Jahrzehnte immer stärker das Bedürfnis gehabt, wenn ich mit irgendwas unzufrieden war, auf der Arbeit oder unter Freunden, Mensch, du musst das sagen, du musst reden. Viel Angst gehabt vor den Konsequenzen, dass mich jemand nicht mehr mag. Aber das war, also wenn ich das mal so sagen darf, fast so wie das innere Kind, die Kleine da drin, die hat immer mehr rebelliert. Du musst reden, du musst reden. Und dann habe ich es mit der Zeit immer mehr gelernt, so zu reden, meine Kritik oder mein Veränderungswunsch so anzubringen, dass ich habe versucht, das freundlich zu sagen. Also zum Beispiel, wenn ich im Geschäft Hilfe brauche, also wie gesagt, ich bin blind, eine Verkäuferin ist ruppig, manchmal sind die ja unter Stress, da war ich innerlich sauer und habe gedacht, warum zerrt der mich jetzt so durch den Laden? Was ich gemacht habe, ich habe meine Wut runtergeschluckt und habe gefragt, Entschuldigung, haben Sie Stress heute? Ja, wieso? Ja, weil Sie laufen gerade ziemlich schnell mit mir hier durch und ach, das tut mir aber leid. Und sofort schwenken die Leute um, fühlen sich irgendwie auch verstanden. Oder mürrische Taxifahrer gibt's ja auch. Dann habe ich versucht, mit dem ein kurzes Gespräch anzufangen. Also ich habe es ganz oft geschafft, dass die Menschen dann aufgetaut sind und auf der Arbeit, also ich arbeite in einem Schulbüro, wenn mich da Leute stören, ich sitze am Computer, habe eine Sprachausgabe als Blindenhilfsmittel und die Leute sind zu laut, dann habe ich ziemliche Angst, was zu sagen, weil ich Angst habe vor spitzen Bemerkungen. Habe aber oft, wenn ich mir überlegt habe, ich sage das jetzt freundlich, dann die Erfahrung gemacht, dass ich dann mehr geachtet werde, wenn ich sowas sage. Und die Angst vor den Konsequenzen, die geht zwar nicht weg, aber das Gefühl, ach, du schaffst das schon irgendwie, das zu sagen, die wächst doch so langsam, obwohl ich jetzt schon ziemlich alt bin, so langsam wächst die eigentlich schon.
Die wächst mit den guten Erfahrungen.
Mit den guten Erfahrungen, ja. Aber Herzklopfen habe ich immer noch.
Frau Heisler, ich bin Ihnen richtig dankbar für Ihren Beitrag. Da waren so viele gute Dinge drinnen, die ich nur unterstreichen kann. Sie haben das so klar gesagt. Man sagt nichts aus Angst, die Zuneigung zu verlieren. Und das Ansprechen von solchen Dingen ist natürlich, wie Sie auch sagen, immer ein Risiko. Mhm. Und das Risiko kann man etwas mildern, wenn man es richtig macht. Ich sage halt einfach Dissonanzen ansprechen. Ja, aber es ist in Wahrheit eine Kunst. Man muss manchmal auch den richtigen Zeitpunkt abwarten. Man muss es in die richtigen Worte kleiden und dann kann es gelingen. Und besonders gut gefallen hat mir, dass Sie sagen, man wird, wenn man sich wehrt, wenn man seinen Standpunkt klar macht, auch geachtet. Genau das gewinnt man durch das Ansprechen von Dissonanz zurück. Man gewinnt seine Selbstachtung und die Achtung von den anderen Personen. Und Sie sagen, da ist ein Zwiegespräch in Ihnen, ja, sag doch was und rühr dich doch. Und das hat mich an das Bild erinnert, wir haben das als Kleinkinder gekonnt. Wir haben uns gegen alles gewehrt, was uns nicht gepasst hat. Und das haben wir im Laufe der Zeit, ist uns das abtrainiert worden. Und das müssen wir wieder finden. Aber nicht schreiend und plärrend, sondern eben kultiviert und angepasst und sorgsam. Mhm. Also vielen, vielen Dank.
Ja, das freut mich. Ich habe mich auch ertappt dabei, dass ich denke, wenn du das jetzt rauspackst, dann kriegst du eins drauf. Wenn du es aber freundlich sagst, dann kriegst du vielleicht nicht eins drauf. Und auf diese, ich habe noch eine kurze Frage.
Ja, genau, ich erinnerte das Sie. Ja,
machen Sie. Also, und zwar dieser Prozess, dass ich da sitze und mit was unzufrieden bin, vor allen Dingen unter Arbeitskollegen, das geht manchmal über Tage, weil ich mich doch nicht immer gleich traue, was zu sagen. Und dann bin ich innerlich gespalten. Ich bin nach außen hin freundlich, ruhig und innen drin läuft was ab. Mensch, jetzt quatschen die schon wieder da, so eine Stunde lang oder was. Und dieses Gespaltensein und Überlegen, soll ich jetzt was sagen, kann ich es heute? Locker flockig kann ich es nicht. Und wieder nur, das kostet mich unheimlich viel Energie. Und also gerade jetzt ist halt was jetzt öfter schon der Fall ist und so. Haben Sie da noch einen Tipp, wie man diese innere Spaltung, wie man da besser zurechtkommt damit?
Das ist sehr schwer, denn das ist genau die Dissonanz, die Sie spüren. Ja. Ich möchte es sagen, ich verzeihe es mir gar nicht, dass ich nichts sage, aber eigentlich traue ich mich nicht. Mhm. Und wenn Sie diese Dissonanz verspüren, dann ist es zunächst einmal positiv.
Ja.
Andere Menschen spüren das gar nicht mehr. Die sagen schon von vorne, okay, was soll ich da sagen, es nützt ja alles nichts und so weiter. Und gehen Sie wirklich produktiv mit dieser Dissonanz um. Es wird nicht immer gelingen und man muss nicht alles ansprechen. Ja. Das ist nicht notwendig. Aber manchmal, dann reißt man sich zusammen und sagt, okay, heute gehe ich es an, heute gehe ich zum Chef und sage, das Arbeitsklima passt mir nicht. Oder heute rede ich mit der Kollegin, dass mir ihre Stellungnahmen, Meinungen etc. nicht passen.
Mhm, ja.
Und manchmal helfen ja einfach die guten Erfahrungen, das haben Sie ja selbst schon gesagt, Frau Häusler, das stärkt dann das Selbstbewusstsein auch, es beim nächsten Mal wieder zu versuchen.
Ja, ich werde einfach weiter so machen, genau.
Vielen Dank, Frau Häusler, für Ihnen Ihren auch. Anruf und Ihnen einen schönen Abend noch.
Dankeschön und vielen Dank für die Sendung.
Ja, gerne.
Ja.
Herr Schützenhöfer, ich wollte gerade an der Stelle noch eine Sache nachfragen. Wir haben ja in unseren beiden Gesprächsrunden zuvor das unterschieden zwischen der inneren Harmonie, die es im Einklang sein mit mir selbst und der Harmonie nach außen mit Freunden, mit Partnern, mit Arbeitskollegen auch. Das klingt so, als ob diese innere und die äußere Harmonie manchmal im Konflikt stehen können. Also ich versuche, eine äußere Harmonie zu halten, merke aber innerlich, das regt mich auf oder ich bin eben nicht mehr im Einklang. Kann man dann sagen, die innere Harmonie hätte einen Vorrang?
Das ist eine ganz schwierige Sache, weil es manchmal ja so ist, dass ich sage, okay, dann sage ich halt, heute wir fahren im Urlaub ans Meer, obwohl ich eigentlich nach Skandinavien wollte. Okay, dann ist der Friede im Haus hergestellt,
die äußere Harmonie da.
Und innerlich denke ich mir, was bist du für ein Trottel? Du magst doch das Meer nicht. Das ist ja viel zu langweilig, am Strand zu liegen. Das richtig auszuhalten, ist wahnsinnig schwierig. Und man behilft sich oft dann damit, dass man sagt, naja, das war halt die gute Tat von mir, aber dafür kann ich mir das und das herausreißen und so weiter. Das sind so dann Hilfsmittel. Aber das ist ein Problem, das in der Partnerschaft und auch am Arbeitsplatz eine große Rolle spielt.
Wir merken, es ist durchaus ganz schön spannend mit der Harmonie. Es ist eine Kunst.
Und nicht so einfach.
Nicht so einfach, es ist eine Kunst, haben Sie gesagt. Das können wir im Laufe der Sendung noch mal näher vertiefen. 069-155-6126, das ist die Telefonnummer in Frankfurt, unter der Sie uns anrufen können, wenn Sie sich an diesem Gespräch über die Harmonie und die Dissonanz, die uns weiterbringen kann, beteiligen wollen. HR2 Kultur, die Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Sie hören HR2 Kultur mit der Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Sind wir harmoniesüchtig? Nur Differenz bringt uns weiter. Das ist unser Thema heute. Darüber sprechen wir mit dem österreichischen Psychologen Louis Schützenhöfer. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Und Sie können sich an dieser Sendung beteiligen, wenn Sie uns anrufen, von Ihren Erfahrungen uns berichten. Wie wichtig ist Ihnen Harmonie? Oder haben Sie schon mal die Erfahrung gemacht, dass und wie Dissonanz Sie weitergebracht hat? Unsere Telefonnummer ist die 069-155-6126. 069-155-6126. Und angerufen hat uns Herr Frank, den ich herzlich begrüße. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Bauer und Herr Schützenhöfer.
Guten Abend.
Eine kurze Vorbemerkung zu der blinden Vorrednerin.
Ja.
Ich bin selber sehbehindert und habe viel berufliche Erfahrungen mit Blinden gemacht. Und von daher sage ich mal eins, so als Kaviat, als Vorsicht. Wenn man also einen Verkäufer an der Hand hat oder der einen an der Hand nimmt und man sagt, dann haben Sie Stress, weil er einen da durch das Geschäft fährt und er geht dann drauf ein, netterweise, dann ist das auch ein bisschen dem Blindenbonus geschuldet. Wenn Menschen sind einfach zu Blinden und Sehbehinderten oder so, die meisten jedenfalls, höflicher, netter, es kehrt sich eher das Gute raus, als wenn man als in Anführungsstrichen Normalsehender oder so zu jemand sagt, ach, haben Sie Stress? Dann kann er sagen, das geht doch Sie nichts an. Also das ist eventuell eine Neigung zur Harmonie einem blinden Menschen gegenüber oder allgemein einem Behinderten, eventuell bei manchen ein bisschen größer als normal. Das nur als Vorbemerkung. Ja. Mir sind jetzt zwei Dinge im Kopf.
Ja.
Und zwar einmal sehe ich mal Harmonie und Dissonanz, das ist so eine Sache, weltgeschichtlich oder kulturgeschichtlich gesehen, gibt es eine interessante Parallele. Man könnte ja sagen, die westliche Kultur ist besessen, in Anführungsstrichen, von Dissonanz. Tatendrang, Dissonanz, das Neue suchen, Neugier, all die Dinge, die auch in ihren Trailer stehen, ist so ein Merkmal von der westlichen Kultur. Und Harmonie, Gruppen, ja bis hin zum Gruppenzwang, Einordnung, aber teilweise auch so, dass sie es gar nicht merken, ist ja eher anscheinend bei den Asiaten in der Kultur verwurzelt. Und witzigerweise, heute ist ja der Tag der Einheit, habe ich in einem anderen Sender, im WDR 5, ein Tagesgespräch gehört, in dem, ich sag jetzt mal, Ossis und Wessis sich unterhalten haben. Und da hat eine Westerin gesagt, ja, die Ossis, die sind ja noch so harmoniesüchtig. Die haben ja immer noch dieses Bild, die Älteren, dass in der DDR, mal abgesehen von allen Missständen, die Konkurrenz weniger war, die Leute eher einander zugewandt waren und es war ein wärmeres Klima. Aber die sind so verantwortungslos, sie sind auch gar nicht bereit, aus ihrem Ort rauszugehen und mal woanders hinzuziehen und flexibel zu sein. Da habe ich so gedacht, als ich das eben hörte, die Dissonanz ist bei denen unbeliebter gewesen, jedenfalls also in der Regel. Und also die Dissonanz und die Harmonie, wollte ich damit nur sagen, hat auch geschichtliche, gesellschaftliche Dimensionen.
Also eher kulturgebunden auch ein bisschen, dass wir sozusagen eher eine Streitkultur sind. Herr Schützenhöfer, wollen Sie da schon drauf reagieren?
Ja, ich sehe das bei den Bewohnern der ehemaligen DDR eher so, dass die Autoritätshörigkeit sehr ausgeprägt war, dass ja es nicht erwünscht war, dass jemand da besonders sich hervortut und hervorsticht.
Also diese Stichworte Zivilcourage, Ungehorsam, die wir schon besprochen hatten, so als Fähigkeiten, Elemente der Dissonanz.
Mhm. Das war eher nicht geschätzt, aber solche Dinge, solche Phänomene gibt es auch. Zum Beispiel in Japan ist es sehr, sehr ausgeprägt, dass man nicht hervorsticht. Ja. Es ist so, dass ich vor Einheit im Sinne von Gleichgerichtetheit, davor habe ich viel mehr Angst als vor Vielfalt und auch vor Dissonanz. Ich persönlich zum Beispiel, wenn ich das einfügen darf, war erschrocken, wie ich gehört habe, dass in einem Land an den Grenzen der EU plötzlich alle meiner Meinung sind, vorgeblich. Ich weiß ja nicht, was sich unter der Decke tatsächlich gut tut. Aber davor habe ich mehr Angst, als wenn in einer Gemeinschaft Vielfalt herrscht und sogar wenn Streit herrscht.
Ja, es gibt ja einen Begriff, der ganz wichtig ist und der bei uns, leider auch bei uns im Westen, ganz vorherrschend ist. Das ist die Richtung Herdentrieb bzw. Duckmäusertum. Also aus einer Gruppe auszubrechen oder was anderes. Ich meine, das geht ja bis hin zu Moden und so weiter und so fort, dass wir so eine gewisse Neigung haben, wir Menschen, auch im Westen, uns zu vereinheitlichen. Und auch die tollsten Menschen, die ich betont sind, was dann Mode betrifft oder Statussymbole oder so, scheren sie sich dann doch nicht drum und machen mit sozusagen. Aber ich finde, man dürfte gar nicht das eine vor dem anderen hervorheben. Ich finde Harmonie, um mal was Positives zu sagen, Harmonie als, ich meine, in der Musik kann man ja auch sagen, musikgeschichtlich, es gab Harmonie und irgendwann ab der 12-Tonmusik gab es Dissonanz. Und die meisten Menschen hören doch lieber Musik, die auf Harmonien aufbaut. Gut, das ist ein anderes Gebiet, es geht was in die Hirnphysiologie rein. Aber ich finde, Harmonie hat durchaus auch was Gutes, wenn sie nicht erdrückend und erstickend ist. Denn dann ist es also nicht so toll. Die Beispiele, die hier in der Sendung teilweise aufgeführt wurden mit den Eltern, die sich gestritten haben, das war bei mir nicht unähnlich. Aber sie haben sich dann doch, und zwar nicht nur in wenigen Tagen, sondern nach Stunden schon wieder vertragen. Und was ich ganz bemerkenswert finde im Vergleich zu manchen Elternerlebnissen, die ich gehabt habe. Sie haben sich in den Arm genommen, noch im hohen Alter, und konnten sich gerne haben und dann auch wieder streiten, auch wenn der Streit manchmal nicht so furchtbar produktiv war. Aber Harmonie war ein Erlebnis für mich bei meinen Eltern, was ich positiv auch empfunden habe und konnte den Streit dann auch verkraften. Also wenn das so ein Pendeln ist, wenn es ausgeglichen ist. Und natürlich muss der Streit produktiv eingesetzt werden und nicht gesagt werden, so, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir alle Dissonanz haben, damit viel verändert wird, denn wir werden noch sehen, die Veränderungen werden uns noch ganz schön um die Ohren fliegen. Hm. Das ist im Moment schon der Fall und das wird dieses exponentielle Wachstum und die Digitalisierung, das wird noch ganz schöne Veränderungen und Dissonanzen geben. Also von daher finde ich, Vorsicht, Harmonie ist auch wichtig, wenn sie nicht erdrückt und erstickt.
Wir wollen ja die Harmonie auch nicht schlecht reden, Herr Schützenhöfer, oder?
So ist es. Wir sind doch alle harmoniesüchtig und ich möchte auch von dieser Sendung mit einem guten Gefühl der Übereinstimmung weggehen. Nur, lernen kann ich nur, wenn ich etwas Neues, wenn ich etwas Fremdes, wenn ich etwas Dissonantes erfahre.
Wie würden Sie das einschätzen? Der Herr Frank hat ja also auf asiatische Kulturen hingewiesen. Da würde ich so sagen, da merkt man, da gibt es andere Schwerpunkte. Da ist sozusagen das sich Einfinden in der harmonischen Gemeinschaft einfach ein deutlich höherer Wert als jetzt die Konkurrenz und der Streit.
Naja, es sind einerseits die Menschen unterschiedlich harmoniebedürftig, aber ganze Gruppen ganze Völker, wie man sieht, auch Gruppen zum Beispiel. Man erlebt manchmal in so abgeschlossenen Einheiten, wie zum Beispiel in einer Bankfiliale oder Ähnliches, ein ausgesprochenes Harmoniebedürfnis. Und wer sich davon entfernt, der wird sofort unter Anführungszeichen bestraft. Die Motive können sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, dass jede Regierung, die Mächtigen dieser Welt, es ganz gern hätten, wenn wir alle harmonisiert sind. Mhm. Und es besteht eher die Gefahr von zu viel Harmonie als zu wenig.
Mhm. Herr Frank, können Sie damit leben? Den Hinweis, glaube ich, haben wir aufgenommen.
Nein, ich würde damit nicht leben wollen. Ja. Dass man sagt, es besteht die Gefahr, zum Beispiel mit der DDR, das ist schon richtig mit der Autorität, die das gerne wünscht und die das quasi verordnet hat. Aber wenn Sie Leute fragen, Ältere, die das wirklich erlebt und verinnerlicht haben, die sagen ihnen, es war nicht nur die Autorität, im Gegenteil, wir haben sogar zusammengehalten gegen die Autorität in dem Kollektiv oder in der Firma oder so. Und wir haben heute auch eine Autorität, die immer sagt, wir sind eine Familie, die sowieso Bank und so. Aber da ist der Zusammenhalt nicht mehr so, da ist jeder für sich. Also das hat auch was Anti-Autoritäres, kann Harmonie auch haben. Und es war nicht nur die verordnete Harmonie in der DDR, sondern auch eine, die aus dem mangelnden Leistungszwang oder diesem einer gegen den anderen stellen und du musst mehr verdienen, weiterkommen. Ich bin da gar nicht so sicher, ob es mehr Gefahr ist. Das kommt auf die einzelne Situation an. Ich würde nicht sagen, man muss mehr vorsichtig sein, was Harmonie betrifft, als Dissonanz. Ich finde, Dissonanz wird uns noch ganz schön zu schaffen machen. Wie hier oben, Digitalisierung, schnelle Veränderung. Die Leute fühlen sich nicht wohl. Merken Sie auch an der AfD. Das ist ja Dissonanz, ne? Trump und so weiter. Das ist Dissonanz. Da zieht ziemlich schnell ein, ich kann auch lügen, postfaktisches Zeitalter, ein tolles Wort. wenn ich nur ordentlich draufhaue, dann, und Dissonanz macht den Leuten Spaß, wenn einer was sagt, was so richtig unharmonisch ist. Ich sehe alles, ich sehe beides, auch diese autoritäre Harmoniesucht, die dann sagt, wir sind doch alle ein Volk und eine Familie und was weiß ich. Aber es ist einfach ein duales Verhältnis und da darf nicht eine Sache die Oberhand gewinnen und es muss aus der Situation raus entschieden werden.
Also sehr situationsabhängig.
Weil Sie die DDR angesprochen haben, ich sehe da zwei Harmonieprobleme in diesem Zusammenhang. Denn die Bürger der ehemaligen DDR waren ja nicht eine Gruppe, eine Einheit, sondern es hat die Menschen gegeben, die mitgemacht haben und es hat die Menschen gegeben, die darunter gelitten haben. Und weil wir vorhin gesprochen haben von Harmonie nach innen oder nach außen. Die einen haben den Weg gewählt, ich harmonisiere mich nach außen. Rede mit, mache das alles mit. Und andere haben gesagt, nein, ich bleibe bei meiner Überzeugung und haben ständig gelebt in diesem Zwiespalt, dass sie nicht das sagen konnten, was sie eigentlich sagen wollten, was ihre Überzeugung war. Das war ein ganz schlimmer Zustand für sehr viele Bürger im östlichen Deutschland.
Ja, leider zu wenige. Ne?
Herr Frank, ich danke Ihnen an dieser Stelle, dass Sie uns nochmal diese Differenzierung eingebracht haben. Wir haben das gerne aufgenommen. Ich würde gerne eine weitere Hörerin mit auf die Sendung nehmen, wenn Sie erlauben. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Herr Frank.
Ja, danke. Ihnen auch.
Und ich begrüße sehr herzlich Frau Sauermann. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Was möchten Sie beitragen zum Stichwort Harmonie oder Dissonanz?
Ich bin erstmal eine bekennende Harmoniesüchtige, allerdings nicht nach dem, was ich bisher gehört habe. Ich habe eine ganz andere Definition für Harmonie. Mhm. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein sehr interessantes Zitat von irgendeinem sehr bekannten, sehr klugen Menschen gehört. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Er hat gesagt, Harmonie ist nicht die Abwesenheit von Gegensätzen, sondern ihre Beziehung zueinander. Mhm. Ich nehme mal das Bild eines Orchesters. Stellen Sie vor, Sie sind in einem Konzert. Das geht jetzt gleich los. So, der erste Geiger, der gibt den Ton vor. Nach ihm orientieren sich alle. Aber wenn die dann spielen die ja nicht einstimmig. Die spielen ja nicht alle denselben Ton, sondern Töne, die zueinander passen. Oder nehmen Sie das Bild eines Chores. Wenn der einstimmig singt, dann, ja, das kann sehr, sehr schön klingen. Alle singen dieselbe Melodie. Aber es gibt ja auch noch die zweite, dritte, vierte oder noch wie vielte Stimme. Und dann wird es erst richtig Musik. Das ergänzt sich dann.
Man kann ja auch sagen, jeder gute Komponist hat Dissonanzen in seinem Werk.
Genau. Der Begriff Disharmonie heißt ja, es klingt auseinander. Und Harmonie heißt ja nicht unbedingt Gleichklang. Alle spielen den Ton C oder F oder was weiß ich, sondern einen, der gut zusammenklingt. Harmonie heißt ja zusammen, aber nicht unbedingt gleich. Das heißt ja nicht unbedingt, ich bin 100% deiner Meinung, ich denke in allen Punkten genau wie du, sondern wir stellen eine Beziehung her zwischen unseren Vorstellungen und die ergänzen einander. Und die machen zum Beispiel auch das Beziehungsleben reicher. Es hat vorhin ein Vorredner von der Urlaubsplanung und von seinem Frust damit gesprochen. Ja, mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Verabredung trifft mit dem Partner oder mit der Familie, abwechselnd, dieses Jahr fahren wir dahin, was meine Vorlieben sind, und beim nächsten Mal bist du wieder dran. Dann fahren wir in die Berge. Mhm. Und schon ist eine Harmonie geschaffen. Dann muss sich keiner behaupten, durchsetzen, seinen Ton als Diktat setzen, sondern alle sind gleichberechtigt, und so gibt es eine Vielfarbigkeit wie in der Musik oder in einem gut ausgewogenen Gericht. Und das finde ich viel interessanter. Und das ist aber für mich keine Disharmonie, sondern wenn ich das so erlebe, dann ist auch in mir Harmonie. Und das ist mir als eine von 17 Millionen früheren DDR-Bürgern ganz, ganz wichtig. Meine Biografie hat viele Brüche, weil ich mir das freie Denken erlaubt habe. Aber so war ich immer authentisch, und in mir war Harmonie. Mhm. Nicht unbedingt nach außen.
Herr Schützenhöfer, ist das sozusagen, was die Frau Sauermann beschreibt, etwas von dieser Kunst, der Sie gesprochen haben, im Grunde ein ausgewogenes Verhältnis von Harmonie und Dissonanz zu finden?
Ja, das ist so ein Kunststück. Es ist nicht immer möglich, bei jedem Problem zu sagen, okay, wir machen das alternierend, mhm, oder wir kommen uns in der Mitte des Weges entgegen. Manchmal ist es auch wichtig zu sagen, okay, wir fahren ans Meer, und ich weiß, was das bedeutet, dass du mir das erlaubst, dass wir gemeinsam ans Meer fahren. Auch das kann Harmonie herstellen, weil meine Dissonanz dann gewissermaßen aufgehoben wird und einen höheren Wert bekommt.
Mhm. Frau Sauermann, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und das, was Sie uns mitgegeben haben.
Ja, und ich bedanke mich und freue mich aufs weitere Zuhören.
Ja, gerne, bleiben Sie bei
Schönen
uns.
Abend.
Schönen Abend noch. Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Wir reden über Harmonie und Dissonanz, über die Harmoniesucht, die Harmoniefalle und den Satz, nur Differenz bringt uns weiter. Gast im Studio ist der Psychologe Louis Schützenhöfer aus Graz. Das ist eine Sendung, bei der Sie sich beteiligen können, wenn Sie anrufen. 069 155 6126 ist unsere Telefonnummer. Und angerufen hat uns Frau Biebel. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend den beiden Herren.
Was möchten Sie gern beitragen zum Stichwort Harmonie oder Dissonanz?
Ich wollte gerne, ich finde diese Sendung sehr interessant, aber ich wollte einfach jetzt nochmal ein Zitat bringen von einem Schriftsteller, der während des Ersten Weltkrieges, ein Arzt und Schriftsteller, Peter Bamm, der heute gar nicht mehr leider gelesen wird, aber ganz wichtige humanistische Gedanken hatte. Und der hat, das ist so ein bisschen ein Lebensmotto von mir gewesen, das hat mir oft geholfen. Und zwar heißt das Zitat, die, nein, Moment, das war jetzt der Adorno, eine Sekunde bitte. Also ich wollte dazu sagen, ich bin 75 Jahre, bald, und man blickt dann irgendwann doch sehr zurück auf die Lebenswege und man macht da schon ganz interessante Erfahrungen auch, wer man gewesen ist, wie man entschieden hat und so weiter. Und jetzt bin ich eigentlich so eine etwas unwürdige Kreisin, sage ich mal in Anführungszeichen, indem ich also wirklich mir erlaube, also ich bin nicht harmoniesüchtig, aber die Harmonie ist oft, also in dieser, das, was Herr Frank vorhin angesprochen hat, in unserer Gesellschaft mit Pegida, AfD und so weiter, diese ganze gesellschaftspolitische Diskussion über Flüchtlinge und vorher schon. Also das ist sehr schwierig überhaupt für sich selber wieder dann in eine Harmonie zu kommen, um das alles ertragen zu können. Also das ist der eine Punkt, der mich persönlich doch immer wieder ganz schön fordert. Also ich bin gesellschaftspolitisch engagiert und es ist, ich finde es unerträglich. Und jetzt komme ich zurück darauf. Und zwar, ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist bei diesem ganzen Lifestyle-Gequatsche da in den verschiedenen Schichten, wo Mode und diese ganzen Sachen so wichtig sind. Wir haben doch wirklich ganz andere Probleme und das kommt mir irgendwie zu kurz. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Also ich bin eine Frauenbewegte gewesen, immer noch. Und wenn das heute alles so soft und weich gespült ist, wir sprachen vorhin von diesen Bankangestellten und so, Verkäuferinnen, die werden ja auch darauf getrimmt, sich so zu verhalten. Also diese lieblichen Stimmchen da immer, also vor allen Dingen die Rolle der Frau, also ich sehe mit Erschrecken, vielleicht bin ich da ein bisschen einäugig, aber viele junge Frauen, da denke ich manchmal, wofür sind wir auf die Straße gegangen? Wo sind wir denn jetzt wieder gelandet? Ich meine, wir wurden so erzogen, sei wie das Veilchen im Mose, bescheiden, sittsam und rein, ne? Und nicht wie die stolze Rose, die stets bewundert will sein. Also wir mussten uns, je nachdem nachher kommen, ich bin sehr autoritär erzogen worden, sich davon freizumachen, das ist nicht so ganz einfach. Aber vielleicht schlägt es dann manchmal auch um, dass man ich würde es nicht Disharmonie nennen, aber einfach Stellung beziehen und sich einmischen. Und da kriegt man natürlich ganz schön, geht man in Konfrontation. Jetzt wollte ich aber doch eigentlich dieses Zitat bringen von dem Peter Bamm. Und zwar, eine Sekunde, ich muss da gerade mal umschalten. Jetzt habe ich Schwierigkeiten, jetzt habe ich eine Blockade. wie hieß es denn nur?
Sonst, Frau Bebel, vielleicht kommt es ja auch noch, wenn wir einfach noch mal weiter im Gespräch gehen. Ich greife mal den Gedanken auf.
Ja, ich habe jetzt so viel losgelassen. Tut mir leid.
Ja, wenn ich noch mal anknüpfe sozusagen an Ihre frauenbewegte Zeit und die Erinnerung. Das heißt, Sie haben eine gelebt, auch zu widersprechen, sich zu behaupten, auszubrechen, Courage zu zeigen. Das muss man lernen, genau.
Ja.
Wie haben Sie es gelernt? Was hat Ihnen da...
Ja, also mir fällt da ein, dass ich habe also mit 40 Abitur gemacht, ich komme aus der proletarischen Familie, da war also, wie gesagt, nun nicht nur die Autorität, wir wurden sehr autoritär erzogen und das war alles sehr, sehr schwierig. Und ich war nie so richtig angepasst, aber eher so das Veilchen im Mose, ich habe mich nicht getraut. Aber später habe ich dann also ziemlich wild um mich geschlagen, also wie auch immer, aber ich erinnere oft, wie ich in Seminaren sitze an der Frankfurter Uni und dann wollte ich gerne auch etwas beitragen. Und dann habe ich mich nicht getraut, das zu sagen. Also das war das Anfangsstadium. Und dann hat das natürlich jemand anders gesagt. Ich habe mich oft grün geärgert. Warum hast du es denn nicht gesagt? Also ich wollte sagen, das Wagnis, überhaupt zu wagen, diese eigene Meinung kundzutun, ja. Mhm. Und so verschiedene Beispiele. Oder dann diese Harmonie jetzt bin ich jetzt so assoziativ, in der Ehe, da habe ich also auch immer gedacht, nun ja, das wird sich geben und warte noch ab und ist Entwicklung und so. Aber rückblickend betrachtet hätte man früher schon merken können und aufmucken und auf den Tisch schlagen oder was auch immer, jedenfalls Konsequenzen ziehen. Also man fügt sich auch selber sehr viel Leid zu. Und ich glaube, wenn man das also ich habe mich auch sehr viel mit feministischer Literatur und so weiter beschäftigt, aber das will ich nicht einäugig sehen. Das, was Herr Frank vorhin sagte, kulturpolitisch und was gesellschaftspolitisch hier in unserem Land abläuft, das finde ich schon schlimm. Und das ist schwierig, wenn man dann in Diskussionen ist, in Bürgerforen und bringt dann eben seine Ansicht auch für mehr Toleranz und Rücksichtnahme gegenüber diesen Menschen, die hierher kommen und oft auch ein schweres Schicksal haben, wie da diese aggressive Welle auf einen, damit muss man dann auch immer wieder klarkommen, ja?
Ja, ich gebe also, die Frage mal weiter an Herrn Schützenhöfer, sich eine eigene Meinung.
Beispiele, nach denen Sie fragen.
Ja, kein Problem. Aus einer Streitkultur, heute vielleicht eine Kultur, wo sehr viel Anpassung gefordert wird, Stromlinienförmigkeit, dass es gar nicht so leicht ist, da herauszubrechen mit einer eigenen Position.
Ja, die Frauen, die sich um ihre Rechte gekümmert haben, die sind ein gutes Beispiel dafür. Und da darf man nicht harmoniesüchtig sein. Die dürften das nicht sein. Es ist sehr schwer, solche Meinungen zu vertreten, in manchen Kreisen auch heute noch. Und wenn diese Frauen nicht bereit gewesen wären, das Wagnis der eigenen Meinung auf sich zu nehmen, dann wäre in Bezug auf die Frauenrechte nichts weitergegangen. Wir danken das Frauen, die Dissonanz gewagt haben und nicht in die Harmoniefalle gegangen sind.
Aber Herr Schützenhöfer, was würden Sie jemandem raten, der sagt, ich kenne das Risiko, das ich habe, wenn ich meine eigene Meinung sage. Das kann ja auch im Unternehmen auch persönliche, existenzielle Konsequenzen haben. Also dieses Abwägen, wie würden Sie jemandem raten, der sagt, wenn ich das sage, muss ich gewärtigen, dass ich ziemlich einen Schlag kriege?
Also es wäre vermessen, hier überhaupt einen Ratschlag zu geben. Gerade in Deutschland und in Österreich war es so, dass eine eigene abweichende Meinung ein Todesurteil bedeuten konnte. Wie soll man so jemanden sagen, na dann beweis halt Zivilcourage und Charakter. Das geht so nicht. Das muss man schon abwägen. Und es ist auch so, wenn Zwang besteht, wenn ich weiß, ich würde meinen Job riskieren, wenn ich das sage, was mir nicht passt. Ich würde meine Familie zerstören, dann kann man sich auch sagen, okay, ich habe in Wahrheit keine Wahl und das löst dann auch nicht unbedingt einen Zustand der Dissonanz mit sich selber aus.
Dann ist sozusagen läuft wieder ein innerer Prozess, einfach auch zu klären, wie komme ich wieder in ein persönliches, harmonisches.
Da harmonisiert man sich dann selber.
Mhm. Frau Biebel, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und die Impulse, die Sie...
Ja, ich konnte leider mein Zitat nicht anbringen, weil ich es immer noch nicht weiß. Ich habe es vergessen, aber das macht nichts. Aber wie gesagt, es ist alles zu weich gespült und ich denke, wir müssen mutiger sein.
Wir müssen mutiger sein. Wir nehmen den Impuls gerne auf, Frau Biebel, und danke Ihnen für den Anruf. Ich begrüße jetzt am Telefon Herrn Lotz. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie können
ich hoffe, Sie können mich verstehen. Ich bin im Auto.
Ja, im Moment kann ich Sie ganz gut verstehen. Ich hoffe, Sie haben auch einen sicheren Platz, wo Sie sprechen können.
Alles gut.
Ja.
Meine Frage, die ich vorhin schon mal gestellt hatte und Ihr netter Kollege hat mich dann doch noch mal angerufen, ist einfach, wie können es Gesellschaften und Organisationen oder Unternehmen oder meinetwegen, also alle möglichen Einheiten, wie können die es fertigbringen, eben sozusagen diese Differenzen wertzuschätzen und dieses Aushandeln oder dieses Diskutieren über Differenzen auch tatsächlich sozusagen positiv zu sehen. Ich sehe das wirklich also letztendlich auch gesamtgesellschaftlich und meinetwegen auch auf dem Hintergrund der aktuellen Situation in unserem Land, also wenn wir jetzt heute mal an den Einheitstag denken, die ganzen Zusammenhänge. Ich erlebe im Grunde genommen ganz oft, dass abweichende Meinung eben gering geschätzt wird. Und bis hin dazu, dass die Leute eben aggressiv darauf reagieren. Und ich finde eigentlich, dass es ganz spannend ist zu gucken, ja, welche Differenzen gibt und wie kann man sie irgendwie in Ausgleich bringen. Also das ist jetzt sehr schwammig formuliert, entschuldigen Sie bitte, aber ich glaube nur, wir müssen irgendwie dahin kommen, gerade in Demokratien, es wertzuschätzen, dass es andere Meinungen gibt.
So. Herr Lotz, herzlichen Dank. Wir greifen das gerne auf, weil das ist genau die Frage nach der gesellschaftlichen Streitkultur und der Kunst, Dissonanzen auszusprechen, auf den Tisch zu legen und auszuhalten. Ich gebe das gerne weiter an Herrn Schützenhöfer.
Nein, Herr Lotz, das war ganz und gar nicht schwammig. Das trifft genau einen ganz wichtigen Punkt bei uns selbst, bei jedem Einzelnen und auch in der Gesellschaft. Es beginnt damit, dass wir Dissonanzen in uns selbst wertschätzen. Das heißt, unsere eigene Widersprüchlichkeit pflegen. Wenn jemand sagt, ja, aber du hast doch vorgestern das und das gesagt, tut mir leid, ich habe meine Meinung geändert. Das erfordert natürlich Bereitschaft und Selbstbewusstsein. Ich erinnere an das berühmte Zitat von Konrad Adenauer, der auf den Vorhalt eines Journalisten, dass er ja in der letzten Woche eine andere Meinung vertreten habe, gesagt hat, was gebe ich auf mein Geschwätz von gestern? Das drückt das schön aus. Gönnen wir es uns, uns zu verändern? Seien wir Lernende, seien wir Neugierige. Und wenn jemand sagt, naja, du bist einmal so und einmal so, ja, so ist es. Meine Stimmungen sind nicht stabil. Manchmal gefällt mir das, manchmal gefällt mir das. Ich gehe darauf ein, ich gönne es mir, verschiedenartig, vielfältig, bunt zu sein. Und gesellschaftlich ist es so, leider wird Dissonanz bereits von den Eltern im Säuglingsalter nicht geschätzt. Das soll alles schön, brav, harmonisch nach Erziehungsplan funktionieren. Und später Kindergarten, Schule, genau das Gleiche. Wir schätzen das nicht, die Gesellschaft schätzt das nicht, manchmal eben in durchsichtiger, aus durchsichtiger Motivation. Wir müssen uns selber diese Dissonanz erkämpfen. Niemand tut es für uns. Die anderen tun es nicht für uns. Wenn sich jemand ändern will, dann stört das die anderen. Sie kennen sich mit dieser Person nicht mehr aus. Das genügt schon, wenn sie sagen, ich möchte eigentlich in Zukunft weniger Alkohol trinken. Ja, um Gottes Willen. Keine freudige Zustimmung, sondern der eine sagt sich, naja, dann ladet ihr uns aber nicht mehr ein. Oder was bedeutet das jetzt für mich? Sollte ich eigentlich nicht auch weniger trinken? Also am besten, der vergisst seinen Vorsatz wieder oder er sucht sich neue Freunde. Alle versuchen uns festzunageln. Zum Beispiel selbst das Internet. Sie werden sicherlich schon die Erfahrung gemacht haben, wenn Sie sich einmal interessiert haben für irgendeinen Gegenstand, der mit Camping zusammenhängt, dann kriegen Sie Angebote noch und noch, die mit dieser Beschäftigung zu tun haben. Oder wenn Sie den unter Anführungszeichen Fehler machen und sich für einen Urlaub auf Sardinien interessieren, dann bekommen Sie ständig solche Angebote aus dem südlichen Europa. Es passiert nicht, dass Ihnen das Internet schreibt, lieber Herr Lotz, jetzt waren Sie schon so lange im Süden, wie wär's denn einmal mit einer Reise nach Skandinavien? Nein, das sagt Ihnen das Internet. Das lebt davon, dass Sie an Ihrer Vergangenheit festgenagelt werden. Und so tun es alle miteinander.
Immer gleich bleiben.
Ja.
Ja, grauenhaft. Was mich aber noch interessiert, ist die Frage, wie können eben letztendlich Organisationen auch mal, oder Gemeinschaften, das ist ja jetzt egal, dahin kommen, sozusagen auch das Risiko, dass derjenige eingeht, der einen, ich sage jetzt mal, Widerspruch wagt, dass das auch tatsächlich anerkannt wird. Einfach,
kann man
da muss ja nicht unbedingt gleich also das Bundesverdienstkreuz verliehen werden, aber dass man einfach mal sagt, ja, er hat sich getraut oder die hat sich getraut. Ja, Und da schließe ich jetzt doch an meine Vorrednerin an. Ich erlebe es genauso, dass es zurzeit eher das Pendel zurückschlägt im Sinne von mehr Konformismus. Und das finde ich ganz schrecklich.
Also kann man zu einer Art.
Aber damit möchte ich mein Statement abschließen.
Ja, also im Grunde kann man zu einer Art Kultur kommen, die Dissonanz ermöglicht. Sie haben gerade gesagt, man muss es sich selber erkämpfen. Kann man irgendwie dazu kommen, dass es von vornherein schon größere Räume dafür gibt?
Genau.
Wie schätzen Sie es ein, Herr Schützenhöfer?
Es ist nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwierig. Und noch einmal. Der Staat wird dafür nichts unternehmen, weil er vom Gegenteil profitiert. Wir müssen uns selber diese Freiheit zur Dissonanz erkämpfen. Jeder Einzelne.
Das ist eine klare Antwort. Jeder Einzelne muss es sich erkämpfen. Und wenn es viele tun, dann kommen wir vielleicht zu einer neuen Kultur, Herr Lotz.
Tausend Dank. Schönen Tag.
Danke Ihnen auch. Ja. Über Harmonie und Dissonanz reden wir heute und der österreichische Psychologe Louis Schützenhöfer ist Gast bei mir im Studio. Herr Schützenhöfer, wir greifen nochmal auf, worüber wir gerade gesprochen haben. Wir haben diesen starken Anpassungsdruck. Sie haben gesagt, im Grunde schon vom Kindergarten, den Eltern, Schule ist eigentlich immer alles darauf ausgerichtet, dass es harmonisch, einmütig läuft, dass da niemand ausbricht. Aber es gibt auch Gruppen, gerade kreative Gruppen, die leisten sich dann tatsächlich immer mal jemanden, der ja ganz bewusst im Grunde den Teufel Advocatus Diaboli spielen soll, die andere Meinung einbringen soll.
Oder provoziert. Mit einer gänzlich anderen Meinung. Das fördert diesen Prozess, dass wir zu denken beginnen, nicht in eine Richtung, sondern so, Moment, es könnte auch ganz anders sein und der Gedanke, der Richtige, könnte daneben liegen.
Mhm. Wir haben es schon angesprochen in der Sendung, dass so ein starkes Motiv, warum wir sozusagen die äußere Harmonie nicht gerne stören, auch eine Angst ist, Angst vor Veränderung. Sie verheißen ja, Dissonanz bringt uns weiter, das heißt, das ist Veränderung. Wenn ich einen Schritt weiter gehe, verändere ich mich. Aber wir haben gerade eine Zeit, die eigentlich eher ängstlich auf Veränderung reagiert. Sind wir deshalb so eine auf Harmonie bewusste, harmoniesüchtige Gesellschaft?
Ja, man muss schon sagen, dass wir in einer außergewöhnlich schwierigen Zeit leben und in einer solchen Situation reagiert der Mensch grundsätzlich durch Zurückziehen. Mhm. Er zieht sich zurück in sich selber, möchte alles stabil halten, möglichst in seiner Umgebung, in seinen Gewohnheiten und so weiter. Er möchte die Haustür schließen, er möchte haben, dass die Grenzen gesichert werden. Das gibt ihm dann Sicherheit, nur die Welt kümmert das nicht. Wir müssen gewissermaßen auch zukunftsfit sein. Wir wissen nicht, wie die Zukunft sein wird, aber eines wissen wir, sie wird anders sein. Und das bedeutet, dass auch ich mich ändern muss, dass ich mich darauf einstellen muss. Und es bedeutet auch natürlich, dass ich Menschen akzeptieren muss und sogar pflegen muss, die andere Vorstellungen haben. Denn das könnte möglicherweise der Schlüssel für die Bewältigung der Zukunft sein. Mhm. Das ist ja unser wichtigstes Anliegen, wie gestalte ich die Zukunft für mich selber? Davon hängt ja grundsätzlich alles ab. Und wenn da der Reflex erfolgt, es soll alles bleiben, wie es jetzt ist, genau genommen möchte ich sagen, es soll alles bleiben, wie es nie war. Denn wir machen uns ja vor, dass die heile Welt bestanden hätte und jetzt alles fürchterlich ist. Aber ich kann jeden verstehen natürlich, der diese Angst hat, aber sie bringt nicht weiter und sie zerstört auch die Lebenslust.
Das heißt, die Vorstellung, wir reden ja am Tag der deutschen Einheit, dass alles homogen sein könnte, dass sich es nicht verändert, das ist eine von den so von Ihnen beschriebenen falschen Harmonien, täuschenden Harmonien.
Absolut. Mhm. Insofern eine Täuschung, denn es kann nicht dann alles bleiben, wie es ist. Und auch der einzelne Mensch kann nicht bleiben, wie er ist. Nur er macht sich gerne diese Illusion. Mhm. Und das führt sogar dazu, dass er seine eigene Erinnerung, seine eigene Vergangenheit an die jetzigen, heutigen Überzeugungen anpasst, damit er sagen kann, ja, das habe ich schon immer gesagt, ich habe mich nicht verändert. Mhm. Das schafft Identität. Aber das ist eine sehr, sehr schmale und eingeschränkte Identität. Der Einzelne muss doch viel mehr sein.
Mhm. Aber diese Angst, die wird ja sehr real empfunden von den Einzelnen. Ganz egal, ob wir jetzt über die gesellschaftlichen Veränderungen sprechen, wo viele die Angst haben, das rollt über sie hinweg, sie kommen zu kurz vielleicht. Oder ob wir über eine Beziehung reden, wo einer das Gefühl hat, es müsste sich was ändern. Aber die Angst, was passiert, wenn ich etwas ändere, die ist ganz real. Wie kann man mit dieser Angst umgehen? Sich in die Dissonanz stürzen, ist ja nicht so einfach dann.
Erfahrungsgemäß ist es so, dass die Angst lähmt. Mhm. Und die Angst produziert die Angst vor der Angst. Ich möchte mich nicht in diese Situation begeben. Das beste Mittel, diese Angst zu verlieren, ist eine positive Erfahrung, mit dieser Angst umgegangen zu sein. Zum Beispiel aktuelles Problem, der Umgang mit Flüchtlingen. Mhm. Die Angst vor Flüchtlingen ist dort am größten, wo am wenigsten sind. Warum? Die konnten keine positiven Erfahrungen machen. Die könnten nicht die Erfahrung machen, ich gehe hin, bringe einen Pullover mit und der freut sich. Das besiegt die Angst. Aber nicht sich einschließen, sich mit Leuten treffen, die gleichen Ängste haben und das noch immer weiter zu steigern.
Es bleibt letztlich ein Risiko, die Dissonanz zu wagen. Wir haben das am Anfang schon gesagt. Man weiß nicht, wo die Zukunft dann hinführt, aber Sie sagen, Herr Schützenhöfer, es lohnt sich, dieses Risiko einzugehen?
Es lohnt sich in jedem Fall, aber ob man das Risiko eingeht, muss jeder für sich selber entscheiden. Das sind für jedes Individuum die wichtigen Entscheidungen. Aber mein Rat, wenn man so will, wäre mehr Dissonanz wagen.
Herzlichen Dank, Louis Schützenhöfer, Psychologe aus Graz, dass Sie heute bei uns waren in der Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag in HR2 Kultur, am Tag der Deutschen Einheit. Sie haben eine weite Anreise. Ich freue mich, dass Sie da waren. Ihr Buch heißt Die Harmoniefalle, nur Dissonanz bringt uns weiter. Ich danke allen Hörern, die sich beteiligt haben, von ihren Erfahrungen berichtet haben, zum Beispiel auch die Frau Häuser, die gesagt hat, ja, ich habe es mal gewagt und gute Erfahrungen damit gemacht, die Dissonanz anzusprechen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Bleiben Sie HR2 Kulturtreu. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse.